ARD.
Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Thorsten Rode. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Dieser Mann, der eigentlich eine Frau ist, stand schon lange auf meiner Gästewunschliste für diesen Podcast hier in der ARD Audiothek, weil ich immer wieder fasziniert bin von der Geschichte des braven Buchhalters aus Sachsen-Anhalt mit Millionen Fans als Bestsellerautor. Thorsten Rode hat die berühmte, die begehrte, die gefeierte Online-Oma Renate Bergmann erfunden, in so ungefähr 20 Büchern von ihr erzählt. Ich bin irgendwie nicht so richtig durchgekommen beim Zählen. In tausenden Posts im Netz, und jetzt ist er hier, oder sie, oder beide. Entschuldigen Sie die Verwirrung, vielleicht haben Sie aber auch so eine leichte Persönlichkeitsstörung. Herzlich willkommen, Thorsten Rode.
Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Dankeschön, hallo.
Haben Sie diese leichte Persönlichkeitsstörung? Wer bin ich eigentlich?
Also ich denke schon, dass ich bin, und ich kann das ganz gut trennen. Aber die Renate wohnt jetzt mittlerweile auch so ein bisschen in meinem Herzen, zumindest. Okay. Ich mache das ja nun schon so lange, und ich habe ja auch immer irgendwie so die...
13 Jahre, ich weiß es gar nicht so genau.
Ja. Sie reist immer mit mir. Ich habe immer einen Blick auf alle Dinge, die im Leben so passieren, und denke, naja, vielleicht kann ich es als Renate oder für die Renate nochmal verwenden. Von daher, sie ist immer mit dabei und sie wohnt im Herzen.
Mhm. Gibt es da so eine Art Seelenverwandtschaft? Trinken Sie gerne Eierlikör, Nordhäuser Doppelkorn oder was weiß ich?
Nee, ich trinke mittlerweile gar keinen Alkohol mehr. Ich habe früher ganz normal mal ein Bier getrunken oder mal ein Glas Wein, aber irgendwie habe ich es mir auf der Lesereise dann mal abgewöhnt, weil man ist da so viel unterwegs und jeden Abend in einem anderen Hotel und jeden Tag auf der Autobahn. Und wenn man dann abends irgendwie zum Essen noch mal ein Bier getrunken hat, dann war das noch ein weiterer Grund, weshalb man nicht schlafen konnte. Und dann habe ich das einfach mal gelassen, und dann war das irgendwann so, dass, nee, will ich nicht mehr. Tut mir besser, wenn ich das nicht mache.
Aber der Alkohol war jetzt nur das, was mir sofort in den Kopf stieg. Mir ging es so darum, spüren Sie so eine Seelenverwandtschaft zwischen Ihnen und der Figur, mit der Sie berühmt geworden sind? Und es gibt ja in Ihrem Autorenkosmos natürlich zu Renate Bergmann noch viele Figuren, aber Renate Bergmann ist Renate Bergmann, und sie ist das, was die Leute wollen.
Ja, Seelenverwandtschaft, das ist so, ich sag mal so, als ich angefangen habe, war ich so um die 40, jetzt bin ich knapp über 50, man wird ja älter, und ich merke, wie ich immer mehr das denke, was die Renate sagt. Ich bin gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Früher war es dann wirklich so der Kontrast, wo ich so dachte, oh, alte Frauen sehen das so, hau mal raus. Und heute, ja, ticke ich immer noch so, aber immer häufiger ertappe ich mich, wie ich denke, wenn es Renate nicht sagen würde, würde ich es sagen. Ne? So.
Okay, und das hat mich sowieso fasziniert. Als Sie angefangen haben, waren Sie 40.
Sowas, ja.
So irgendwie um die 40, und haben aus der Perspektive einer 82-Jährigen, die jetzt auch immer noch 82 Richtig. Ist, Sie nähern sich also an Ihre Figur. Sie haben aber aus der Perspektive einer 82-Jährigen geschrieben und gleich so erfolgreich. Also müssen Sie da irgendwie eine Ahnung davon gehabt haben. Aber wie macht man das als 40-Jähriger zu spüren, die alten Leute ticken so, und das ist deren Ton?
Ich kann es wirklich nicht sagen. Also es tickte irgendwie in mir drin, dass die Oma, die Uroma immer mal wieder im Kopf irgendwo rumspukte.
Und ihre eigene.
Die eigenen Omas und Uromas, und immer wieder Erinnerungen kamen. Oma hat immer gesagt und Oma hat immer gekocht. Und dann gehe ich natürlich, seit ich das jetzt sozusagen beruflich mache, und das ist ja Beruf, mit offenen Augen und offenen Ohren durchs Leben und beobachte einfach Menschen. Und beobachte auch, ja, merkwürdige Entwicklungen in der Gesellschaft und überlege mir dann, ja, wie sehen alte Leute das jetzt? Ne? Mhm. Und was kommentieren die, und mit welchem Blick gehen sie an die Sache ran? Und
aber warum war das damals Ihre Perspektive als knapp 40-Jähriger oder 50-Jähriger?
Es war ein Spaß im Grunde. Ich muss dann, glaube ich, nochmal ganz auf den Anfang zurück.
Ja, Sie wollten nicht Bestseller-Autor werden.
Nein,
um Sie waren braver, ja. Weiß ich nicht, brav, das habe ich jetzt unterstellt.
Ja, natürlich, immer. Doch, ja. Immer. Niemand würde jemals wagen, was anderes.
Controller in Gentin in Sachsen-Anhalt.
Richtig. Also ich habe Betriebswirtschaft studiert, ich habe was Ordentliches gelernt, ich habe dann 15 Jahre als Buchhalter gearbeitet, und es ist, glaube ich, wie in jeder Familie bei uns auch so, dass Weihnachten die ganze Familie zusammenkommt, zu den Familienfesten allgemein, also zu Ostern, zu den Geburtstagen. Und dann waren die Eltern waren da, die Großeltern waren da, die Geschwister, die Tanten, die Onkel.
Große Familie.
Große Familie. Und dann ist es, glaube ich, so mache ich kriege ich es immer wieder bestätigt, ja in jeder Familie so, dass dann immer wieder die gleichen alten Geschichten erzählt werden und dass die Oma dann immer Angst hat, dass das Essen nicht reicht und dass der Kuchen nicht schmeckt und du ziehst dir mal was auf die Latschen und Opa kriegt jetzt nicht mehr zu trinken und alle diese Sprüche, die kommen dann immer wieder, ne? Ja, sie lachen, ich kenne es, sie kennt es also auch, ich merke es schon. Ja. Und da war ich wahnsinnig gut darin, vorherzusagen, was dann so als nächstes kommt, weil es ist ja auch immer wiederholt, ne? Dann kommt denn die Geschichte von damals bei deiner Taufe. Weißt du noch, Thorsten? Nein, weiß ich nicht, da war ich 3 Monate alt, so. Und ich war echt gut darin und tuschelte dann immer zu meinen Schwestern, so, jetzt kommt bestimmt gleich wieder die Geschichte mit dem und so.
Aber die Geschichten werden doch, je länger sie zurück sind, auch immer weiter ausgeschmückt. Oder ist das bei Ihnen nicht so?
Also,
So, das wird es eigentlich dann immer bunter, größer, dramatischer.
Richtig, es kommt dann das Stichwort und dann fallen alle drauf ein und dann wächst das immer mehr. Und da kommen immer mehr Ranken drumherum. Ne?
Ja.
Ja, und dann habe ich angefangen, damals war Twitter ganz neu und ganz angesagt, bei Twitter über meine fiktive Tante Renate. Weil ich wollte jetzt nicht schreiben, oh, meine Mutter hat gesagt, meine Oma hat gesagt, sondern meine Tante Renate hat gesagt und so weiter. Und das fand großen Anklang. Und so entstand das im Grunde.
Mhm. Und also die Renate hieß von Anfang an Renate Bergmann?
Die hieß erst nur Renate, Tante Renate. Und wohnte in Cottbus im Nahen Osten. Haha, Witz. Und dann kriegte sie irgendwann, als ich dann Langeweile hatte und ich mal krank war und auf dem Sofa lag, kriegte sie einen eigenen Account. Und da brauchte sie auch einen Nachnamen. Aha. Und dann fing ich an zu überlegen, ja okay, Renate heißt sie schon. Ich wollte dann irgendwie schon einen typischen, weit verbreiteten Namen, aber jetzt nicht Müller-Meyer-Schulze. Und dann dachte ich, ja, Bergmann, passt doch. Hm. So. Ohne großes Kalkül.
Haben Sie schon echte Renate Bergmanns bei Ihnen gemeldet?
In der Lesung regelmäßig. Ich möchte nur betonen, ich heiße Renate Bergmann. Hier ist der Korn, haha. Haben wir schon einige Male erlebt,
ja. Aber die beschweren sich dann nicht?
Nein, das nehmen die alle mit Humor. Genau so, wie es meine Familie mit großem Humor nimmt, dass ich alle Geschichten von den Familienfeiern jetzt hier sozusagen ausschmücke und breittrete.
Die nehmen das wirklich mit Humor. Ich habe gedacht, natürlich. Das verändert vielleicht die Situation. Jetzt trauen sich die alten Tanten nichts mehr zu sagen, weil sie wissen, ich lande dann garantiert beim Thorsten im Buch.
Nein, ich verfremde das natürlich auch. Und dann kommt ja jetzt niemand mit Name und Adresse. Und man muss ja alle Geschichten auch ein bisschen zuspitzen, übertreiben und nochmal ein bisschen ausschmücken. Also das eins zu eins zu erzählen, ist ja auch langweilig. Aber so dieser Anstoß, der kommt schon sehr, sehr häufig aus dem echten Leben. Mhm. Ich sage immer, die besten Geschichten schreibt's Leben. Ne?
Und dann renatisieren Sie die?
Ja, sozusagen.
Was machen Sie da? Was ist das, was ja am Ende das Besondere an Renate Bergmann ist, die ja eben nicht eine ganz normale Rentnerin ist?
Na, es ist also dieser gewisse Duktus, ein bisschen altmodisch darf es sein. Mhm. Es muss nicht immer irgendwie verhunzte Anglizismen sein oder so. Das kann auch mal sein, WhatsApp, dass man das falsch schreibt oder so. Aber
Facebook.
Der Facebook, genau, der Facebook und so. Das muss nicht immer sein. Da gibt es so ein paar Stichworte, die ich dann immer wieder auch verwende. Der Coyota oder sowas. Dass man versucht, irgendwie altmodisch auszudrücken. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwo so alte Wendungen höre. Dann habe ich immer entweder am Handy gleich eine Sprachnotiz oder ich schreibe mir einen Zettel, ganz altmodisch, oder ich habe eine große Datei, wo ich das notiere, wo ich dann immer denke, ja, das kannst du nochmal irgendwie verwenden. Manchmal ist es nur ein Wort oder eine Wendung, und die ich dann aber ausschmücke und irgendwo mit reinschiebe. Muss man nochmal auf den richtigen Moment warten, dass es passt.
Wie Sie genau arbeiten, das müssen wir dann nochmal besprechen. Wir waren jetzt gerade dabei, so über diese Anfänge zu erzählen.
Nochmal ein Beispiel. Also da habe ich dann irgendwie über irgendeine Ex-Frau geschrieben oder so. Und da habe ich im letzten Moment gedacht, nee, eine alte über 80-jährige Dame würde nie sagen, die Ex-Frau. Die würde immer sagen, die Geschiedene. Das sind so diese ganz kleinen Feinheiten. Ne? Und da muss man ein bisschen drüber nachdenken, aber irgendwann kommt es dann automatisch.
Und korrigieren Sie alte Damen dann, dass die dann sagen, ey, ja, du jungscher Schnösel, du hast doch gar keine Ahnung.
Nee, das nicht. Aber in der Regionalität, da gibt es große Unterschiede. Also was in Berlin durchaus üblich ist, so zu sagen, das ist in Bayern oder in Hessen halt ganz anders. Und da kriege ich dann schon manchmal Zuschriften. Ja, das heißt nicht Wischlappen, das heißt Feudel oder umgekehrt oder wie auch immer sowas,
Und das heißt nicht Pfannkuchen, sondern Berliner? Um Himmels
Willen. Es gibt so Triggerthemen, die darf man nicht anfassen im Social Media. Pfannkuchen und Berliner ist eins davon.
Ach so, das ist auch ganz
schlimm. Ja.
Sie müssten das ja ganz direkt spüren, weil Sie haben im Netz angefangen, Sie machen immer noch ganz viel im Netz. Ja. Sie posten beinahe täglich, weiß nicht.
Ja, mindestens täglich 2-3 Mal.
Genau. immer kurze Texte, also quasi immer noch so im Twitter-Style.
Ja.
Sie machen da ganz viel. Sie müssen ja spüren, was passiert da? Also ist das Netz ein rauer Platz?
Ja und nein. Einerseits ist es wirklich so, dass diese Renate Bergmann-Community eine wahnsinnig nette und umgangsfreundliche ist. Mhm. Aber es gibt immer mal wieder auch so Themen, wo ich dann gleich die Kommentarfunktion ausschalte. Also ich versuche alles Politische zu vermeiden und da gar nicht erstmal einen Anlass zu liefern, da jetzt irgendwo Diskussionen stattfinden zu lassen, weil dann geht sofort das Körperkloppen los und das können die woanders machen. Das müssen sie nicht auf meiner Seite machen, denke ich mir immer. Aber manchmal reizt man das auch mit einem Wort, wo man es gar nicht denkt. Also und wenn es irgendwie Wurst zum Armbrot ist, dann kommt sogar sofort eine Veganer-Fraktion und es wird manchmal schwierig. Ne?
Okay, und dann schalten Sie einfach aus, oder?
Ja, also was zu hart ist, lösche ich und blockiere ich. Das Recht nehme ich mir. Und ansonsten einfach weitermachen. Dann kommen einfach 3, 4 neue Posts, dann rutscht der nach unten und dann ist es auch wieder vergessen. Man darf das, glaube ich, auch alles nicht zu ernst nehmen.
Ja.
Es ist halt nur das Internet, auch wenn echte Menschen ganz häufig dahinter sitzen.
Aha. Und es macht enorm viel Arbeit.
Ja, das ist so.
Wächst Ihnen das manchmal über den Kopf? Ich habe mich gefragt, also ich gehe davon aus, Sie machen das alles allein.
Ja, ja, klar.
Es klingt, es wirkt so.
Auf jeden Fall. Ich plane da auch nicht großartig was vor, sondern ich denke mir, okay, erst morgens nach dem Aufstehen ist immer das Erste. Ich muss jetzt erstmal guten Morgen wünschen. Und das ist dann wirklich auch live.
Hier ist Renate Bergmann.
Hier schreibt Renate Bergmann, weil sie es bis heute nicht verstanden hat, dass es mit daneben steht. Das ist jetzt wieder so, ich mache mich nicht über alte Leute lustig, aber das ist so eine liebenswerte Eigenheit.
Ich habe mich da gefragt, ganz konkret, haben Sie eine Copy und Paste?
Nein. Ja, na klar, also ich mache das ja bei Facebook, ich mache es bei Instagram. Ja. Und ich mache es bei Blue Sky. Ja. Und das ist natürlich Copy und Paste von einem Medium zum anderen.
Aber guten Morgen, hier schreibt
Renate Bergmann. Das
schreiben Sie jeden Tag aufs Neue.
Genau, ja. Und dann muss ich mir auch überlegen.
365 Mal im Jahr.
Was schreibe ich denn jetzt noch dazu? Und manche Tage kennen Sie vielleicht auch, wenn man morgens wach wird. Also so richtig weiß man jetzt noch nicht, was man heute irgendwie so sagen soll und möchte. Aber irgendein Thema braucht man. Und dann scrolle ich einmal nach links und einmal nach rechts und dann springt mir irgendwas immer ins Gesicht.
Machen Sie es noch im Bett?
Meist nicht. Ich bin tatsächlich wirklich jemand, der relativ früh sich an den Rechner setzt und anfängt zu arbeiten.
Und dann, Sie sagen Arbeit, das ist dann auch schon richtig Arbeit.
Das zählt für mich dann als Arbeit. Das ist halt mein Job. Being Renate Bergmann ist ein Job. Es ist so. Und da zählt halt viel dazu. Da zählt halt das Social Media dazu. Da zählt mein Online-Shop dazu. Da zählt unterwegs sein, Lesungen machen und auch das Schreiben der Bücher dazu.
Mhm. Den Online-Shop verwalten Sie den auch selbst?
Ja.
Wann schlafen Sie?
Och, ganz normal wie jeder Mensch, abends im Bett.
Aber Sie schreiben in 10 Jahren so ungefähr 20 Bücher. Mhm. Da kann man keine. Es gibt ja viele Autoren, die von Schreibblockaden erzählen, ganz glaubwürdig, das kann bei Ihnen nicht stattfinden.
Das finde ich tatsächlich aber auch immer ein bisschen, es ist irgendwie eine Frage, wie ernst man so seine Arbeit nimmt. Und ich denke mir immer, es gibt auch so Tage, wo ich denke, mir fällt heute nicht wirklich viel ein. Aber dann setze ich mich hin und schreibe trotzdem 1000 Worte. Die sind dann nicht wahnsinnig lustig und nicht inspiriert. Aber beim Schreiben kommt dann wieder irgendein Stichwort. Ah ja, okay. Und dazu, dann schreibe ich zwar nicht an der Stelle weiter, wo ich eigentlich müsste, aber habe dann da schon wieder ein Stückchen Text zu stehen. Und 3 Tage später fällt mir dann wieder die Storyline dazu ein oder die Pointe. Und dann habe ich aber schon mal eine Basis. Dann habe ich diese 1000 Worte, mit denen ich arbeiten und kann und die ich dann weiter aufpeppen kann. Die habe ich dann schon mal stehen. Wenn ich das aber nicht mache, dann muss ich rumjammern, dass mir nichts einfällt und dass ich eine Schreibblockade habe.
Das klingt, als hätten Sie sowas wie eine Zielmarke, 1000 pro Tag?
1000 Minimum. Also es dürfen auch mehr sein, ja. Es
dürfen auch mehr sein. 2000. Ich überlege gerade, wie viel gehen auf so einer A4-Seite in so einer normalen Schrift?
In der normalen Schrift, ich glaube, es geht immer in Zeichen, ne?
Stimmt,
1800 Zeichen gehen, glaube ich, auf eine Seite. Und ein Wort hat im Schnitt zwischen 5 und 6
Zeichen. Also sind es 5 Seiten?
Sowas, ja.
Mindestens 5 Seiten, besser 10.
Mhm. Ja, aber wenn so ein Buch 200 Seiten hat, irgendwann muss es ja geschrieben werden.
Ja.
Und dann ist es ja noch nicht fertig, nur weil es einmal runtergeschrieben ist. Dann muss es ja auch noch gut werden, ne?
Bitteschön.
Und gut sein. Und dann geht das Feilen los. Und dann auch der Kampf mit dem Lektorat. Von wegen, ach, Lektoren haben, also meine Erfahrung, alle Lektorinnen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, haben immer den Wunsch, ah, das muss weiter nach vorn. Ich denke mir immer, vorn ist es gibt nur einen Anfang. Und wenn ich irgendwas nach vorne nehme, rutscht was anderes wieder nach hinten. Da haben wir jedes Mal ganz große Diskussionen.
Hm. Dadurch, dass das ja so auch häufig einzelne Geschichten sind, geht es vielleicht ja sogar noch, aber... Man kann ja nicht im Roman sagen, das muss jetzt weiter nach vorne.
Naja, aber manche, ich verstehe das ja auch, also für die Geschichte und damit es der Leser besser versteht und es wäre besser, wenn es weiter vorn ist. Aber nee, ich würde aber gerne so anfangen. So. Aber bisher haben wir uns da immer auf gute Kompromisse einigen können.
Und Sie sind doch inzwischen berühmt und erfolgreich genug, dass Sie sagen können, ich will das aber so enden.
Ich würde das aber nicht unbedingt raushängen lassen wollen. Also ich will ja immer, dass die Bücher auch so gut wie möglich werden und nehme dann natürlich jeden Hinweis und jede Hilfe an. Aber man muss auch schon genau gucken, was man da macht und wo man sich reinreden lässt und wo nicht.
Ja. Ich habe mich mal gefragt, ich weiß nicht, ob Sie Sascha Stanišić kennen.
Nee.
Ein Autor, den ich sehr schätze. Und dessen letztes Buch, er hat den sehr griffigen Titel: Wenn die Witwe angesprochen werden will, stellt sie die Gießkanne auf dem Grab mit der Tülle nach vorn oder mit dem Ausguss nach vorn. So heißt dieses Buch. Und da habe ich gedacht, wenn der jetzt nicht schon so berühmt und bekannt und Preisträger von allem Möglichen wäre, hätte bestimmt irgendein Lektor gesagt, so kann man kein Buch nennen. Das geht überhaupt gar nicht.
Ich kenne das auch nicht als Titel, aber ich kenne das natürlich als kleinen Gag, den ich, glaube ich, auch schon irgendwann mal Renate habe sagen lassen oder so.
Ach so, das ist wirklich so.
Das ist tatsächlich so eine Geschichte.
Friedhöfe kommen ja bei Ihnen relativ häufig vor, weil Renate Bergmann ist 82, ist viermal verwitwet. Also richtig. So, deshalb sind Friedhöfe ein wichtiges Thema bei
Ihnen. Ganz großes Thema. Außerdem hat Renate, das ist auch so ein absoluter Klassiker und tatsächlich auch eine Geschichte aus dem echten Leben. Renate geht gerne zur Beerdigung, wo sie niemanden kennt.
Mhm. Und frisst sich dadurch. Das ist die
Geschichte. Das haben Sie sehr deutlich gesagt. Das hätte Renate jetzt anders und ein bisschen feiner formuliert.
Entschuldigung.
Aber Renate hat halt immer dann die Tupperbüchse dabei und Streuselkuchen gehält sich auch eingefroren. Ganz wunderbar. Und oft gibt es auch noch warmes, gesetztes Essen und da kann man gut abfassen. Also,
Und ist das wirklich so? Ich habe diese Geschichten gelesen und habe gedacht, was für ein geiler Einfall, müsste man mal machen. Aber fällt auch auf, wenn da irgendwie, aber man kann natürlich sagen, ich bin die bekannte XY, das stimmt.
Ich habe das tatsächlich erlebt, als ich als Heranwachsender sozusagen auf der ersten Beerdigung drin gewesen bin. Da krakeelten irgendwie zwei Reihen hinter uns, hinter der Familie dann zwei wildfremde Frauen und sangen da lauthals mit dem Pfarrer als Einzige. Und ich habe mich dann hinterher erkundigt, wer denn diese Frauen waren, weil ich kannte die nicht. Und ja, die sind aus dem Dorf, die gehen zu jeder Beerdigung. Wieso machen die das denn? Ja, weil sie beim Kaffee dann irgendwie nochmal ein Stückchen Kuchen kriegen und außerdem ganz, ganz viel erfahren. Die sind halt so neugierig und erfahren dann auch ganz viel und können die Familie aushorchen. Und das blieb
und
bei mir so.
Und kennen die Lieder,
die
auf Beerdigungen gesungen werden.
Und sind auch gleich wieder mal beim Pfarrer sichtbar geworden und müssen nicht am Sonntag zum Gottesdienst.
Zum Beispiel, Beerdigungen finden später statt als Gottesdienste. Auch das hilft fürs Seelenheil, ganz bestimmt. Ja. Sie haben jetzt ein paar Mal schon gesagt, Renate Bergmann ist mein Job, Beruf oder irgendwie so. Sie schreiben sicher nicht bei Renate Bergmann, aber Sie schreiben, wenn Sie irgendwo ins Formular was eintragen müssen, schreiben Sie im Autor?
Ja.
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 Und Renate Bergmann ist Ihr Beruf?
Ich schreibe
Ihre
Autor.
Berufung.
Ich schreibe einfach Autor. Also ich habe ja immer noch den Wunsch, vielleicht auch noch mal was anderes zu schreiben. Und ich habe es ja auch schon mal gemacht. Also es gab ja schon so ein Spin-off aus den Renate-Büchern, als der Günther Habicht mal zu Wort kam.
Ja.
Und wenn es die Zeit erlauben würde, würde ich auch gerne mal tatsächlich nicht in einer Ich-Perspektive als irgendeine fiktive Figur schreiben, sondern in einer Erzählperspektive drauf geguckt. Aber wer weiß, was die Zeit alles bringt. Im Moment bin ich Renate und das macht riesengroßen Spaß. Und ja, offenbar nicht nur mir, weil es gäbe ja nicht so viele Buchverkäufe, wenn es den Leuten nicht gefallen würde.
Nee, ganz bestimmt nicht. Es ist ja auch, so nehme ich das, war eine ganz eingeschworene Community. Es gibt wirklich richtig dicke Fans, die hinterher reisen, es gibt auch ganz lustige, man kann das ja, so das Netz ist ja auch offen, man kann lustige Interaktionen, Kommunikationen mit Lesenden und Fans lesen.
Auf jeden Fall. Und was mich immer am meisten wundert und was am meisten Spaß mitmacht, dass die das ja alle so annehmen. Ne? Also die wissen schon, dass ich dahinter stecke und dass die Renate nicht echt ist, aber die kommunizieren dann öffentlich mit der Renate, als ob sie echt wäre.
Mhm.
Und das finde ich großartig. Das macht so wirklich großen Spaß.
Und es macht auch Spaß, das zu lesen.
Ja.
Also das,
glaube ich.
Jenseits von Buch, das zu lesen, was da bei Facebook, also das meiste passiert bei Facebook, nehme ich das
ja,
richtig
wahr? Ja, also die meiste Kommunikation.
Kommunikation,
ja. Die ist tatsächlich, weil unter den Beiträgen kann man es wirklich wunderbar lesen. Das ist halt bei Blue Sky oder bei Instagram nicht so unbedingt der Fall. Aber bei Facebook, da gibt es dann auch unter den Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, Fans, ohne arrogant sein zu wollen, da gibt es ja zwischen denen dann auch wieder noch Kommunikationen. Die überbieten sich dann gegenseitig.
Das macht großen Spaß.
Und einer stellt eine Frage und fünf geben die Antworten. Ja, das war doch aber in dem Buch auf Seite 712. Und
müssen
so.
Sie gar nicht selber.
Nein.
Die Bücher schreiben sich doch jetzt von alleine.
Nein, nicht ganz.
Das irgendwie so
nicht. Nicht ganz. Aber nee. Manchmal gibt es tatsächlich auch schon Zuschriften. Von wegen, ah, und das ist meiner Mutter passiert, das ist meiner Oma passiert, wo ich dann zurückfrage, das ist aber wirklich witzig, darf ich das aufnehmen? Also das passiert dann schon mal, ja.
Das passiert auch mal. Nicht nur die Tante Renate.
Nicht nur, mittlerweile nicht.
Tante
mittlerweile
Renate
ist das Feld da wirklich
Familie
sehr, sehr
breit. Rode. Familie Rode erzählt nichts mehr. Angefangen haben Sie ja aber wirklich anonym. Wann haben Sie beschlossen, okay, ich will jetzt raus aus dieser Anonymität, weil ich will da raus oder nicht wann oder warum haben Sie das beschlossen?
Ich wollte das gar nicht. Also ich hätte da auch gerne weiter im Hintergrund sein und mich aufhalten können. Aha. Aber es dauerte ja dann nicht lange, ich machte das vielleicht ein halbes Jahr, Vierteljahr, halbes Jahr bei Twitter. Da meldete sich ein Literaturagent bei mir und meinte, oh, lass uns mal treffen, da können wir
eine. Der hat einfach eine Nachricht über Twitter geschickt.
Ja, genau.
Hallo Renate.
So, also ich weiß es gar nicht mehr, wie es wirklich
war. Immer, aber, ja. Aber der wusste ja nicht, dass die Thorsten Rode heißen.
Das nicht, aber er wusste schon und spürte schon und merkte schon, dass es nicht echt ist, sozusagen.
Ja, ja.
Ich weiß es jetzt nicht mehr wörtlich und. Aber er meldete sich bei mir und schlug vor, dass wir uns mal treffen können. Und ich saß so da und da, pff, lustig, ich bin noch ein Buchhalter und kein Buchschreiber. Wie soll das denn gehen? Was denkt denn der?
Ja. Aber Sie haben ihm geglaubt.
Na, erstmal nicht. Erstmal habe ich da gar nicht reagiert. Und dann hat er nochmal einen anderen Autor, den ich aber schon vom Lesen her kannte, gebeten, mir nochmal zu schreiben. Und er meldete sich dann bei mir und schrieb, also der meint das wirklich ernst, kannst ja wenigstens mal absagen, wenn du nicht hingehen möchtest. Und da dachte ich, ja, pff, Kaffee trinken kann man ja mal. So, und so ging das los. Er meinte dann, geh mal nach Hause, setz dich mal hin, schreib mal eine kleine Probegeschichte und ein kleines Exposé. Dann habe ich erstmal gegoogelt, was ein Exposé ist und habe ein paar Ideen aufgeschrieben, habe ihm das geschickt. Und dann dauerte das wirklich maximal 14 Tage und dann rief er an und meinte, also wenn du willst, Rowohlt würde das gern machen. Und ich hatte keine Ahnung von dieser ganzen Buchbranche. Wie gesagt, ich war Buchhalter, aber dass Rowohlt eine große Nummer ist, das wusste ich schon.
Das war schon klar.
Und ja, dann dachte ich, ja, warum denn nicht? Ich habe ja nichts zu verlieren.
Okay, ich habe ja meinen Job und wenn das schief geht, geht es schief.
Was Ordentliches gelernt und Buchhaltung kann man immer machen.
Ne? Ja.
Und in dem Zusammenhang.
Aber das erste Buch hieß ja auch noch Renate, nee, die heißen ja alle Renate Bergmann, da steht ja nicht Thorsten Rode drauf.
Genau, aber Ihre Frage war ja, warum ich denn da rausgegangen bin, aus der Anonymität. Da war dann Rowohlt natürlich im Spiel und mittlerweile gab es auch etliche Presseanfragen. Und die fanden das dann damals passend, dass wir dann zum Erscheinen des Buches sozusagen die Hülle wegziehen und jetzt gehen wir dahin zum Interview und dann gehen wir zur Bild am Sonntag und zum Stern und ich weiß nicht, wo ich überall war. Und da konnte ich dann natürlich nicht Nein sagen, weil damit hatten die jetzt natürlich groß gerechnet, ne? Und das mit eingeplant in diese ganze Kampagne.
Ja, aber ein großer Verlag ist ja auch ein Teil des Erfolges.
Naja, auf jeden Fall.
Wenn sie das nur alleine gemacht hätten, wäre das nicht so erfolgreich geworden.
Auf gar keinen
Fall.
Ich weiß schon, wem ich das auch alles mit zu verdanken habe. Und da haben ganz, ganz viele einen Anteil und nicht nur ich.
Und wie hat dieses Austreten aus der Anonymität Ihr Leben verändert?
Ja, ich wollte das halt gar nicht. Ich war schockiert und wollte das nicht. Und ich weiß noch, ich hatte meinen ersten Fernsehauftritt dann beim RBB. Ich habe mir in die Hosen gemacht, im wörtlichsten Sinne. Also es war so schlimm und wir mussten das auch aufzeichnen, weil live ging absolut überhaupt nicht.
Weil Sie so aufgeregt waren.
Ich kannte das nicht, mich vor Leuten zu produzieren. Ich war halt Buchhalter. Ich saß in meinem Kämmerlein und habe dann meine Zahlen von links nach rechts gebucht. Und wenn ich einmal im Jahr vor den Außendiensten irgendwelche Vertriebsanalysen hätte präsentieren sollen, vor 10 Leuten, dann habe ich immer einen Kollegen gefragt, komm, mach du mal. Ich weiß, es ist mir nichts, vor den Leuten zu sprechen. So. Das muss man auch erst lernen. Man muss das als... auch jetzt seinen Beruf mit annehmen.
Als Teil der Arbeit.
Richtig.
Ja. Und ist dadurch auch die Idee entstanden, zu sagen, Sie lesen auch selbst?
Das kam erst viel später.
Aber Sie lassen auch lesen?
Na, das kam relativ zügig, ganz, ganz schnell. Nach dem ersten Buch kam dann die Anfrage, übrigens, die würden das gerne im Theater aufführen. Ich so, oh, wo denn? In Ulm, ist ein kleines Privattheater. Und so, ich, ja, wenn die mich zur Premiere einladen, finde ich super. Und dann bin ich da mit ein paar bekannten Freunden zusammen hingefahren und habe Anke Siefgen auf der Bühne erlebt, die das als ein Personenstück gemacht hat. Sie hat mir hinterher dann erzählt, dass sie damals um die 60 immer auf der Suche nach einem Frauenmonolog war, den sie mal am Theater spielen wollte, aber nie einen richtigen Stoff gefunden habe. Weil das alles irgendwie, oh, ich bin jetzt geschieden, er hat mich verlassen und die Kinder sind aus dem Haus. Das war alles irgendwie so traurig und so bräsig und Brustkrebs und ich weiß nicht was.
Ja.
Und dann hat sie Renate Bergmann gelesen, sagt so, dachte ich, das ist die Rolle meines Lebens, das will ich. Und dann ist sie zu ihrem Theaterleiter gegangen, hat gesagt, so, ruf da mal an, lass uns das machen. Und so kam sie dazu und so sind wir dann zusammengekommen, weil ich sie am Theater halt kennengelernt habe. Und dann kamen ja ganz schnell auch ganz viele Anfragen für Lesungen. Und ich so, ich kann das nicht und es geht nicht. Und ja, dann habe ich die Anke gefragt und wir waren dann bis Corona anfing zusammen ganz, ganz viel unterwegs. Wir hatten über 200 Lesungen quer durch Deutschland. Wir waren von Kiel bis Zürich unterwegs. Es war sehr anstrengend.
Aber ja, auch schön.
Aber auch wahnsinnig schön. Ich habe Deutschland kennengelernt, was ich so in der Breite und in der Fülle nicht kannte. Diese vielen, vielen kleinen Fachwerkstädtchen, die es dort gibt.
Lassen Sie uns das Stichwort mit dem Umherfahren nochmal kurz merken. Ich würde gerne nochmal zurück auf dieses, Sie wurden quasi geoutet vom Verlag und dann mussten Sie auch bei den Kollegen, oder haben Sie dann schon nicht mehr gearbeitet?
Da habe ich noch gearbeitet.
Haben Sie noch gearbeitet?
Das erste Buch habe ich parallel zu meinem Job geschrieben.
Ja.
Und dann merkte ich, dachte, das wäre dann vorbei in dem Moment, wo ich das Manuskript abgegeben habe. Aber das musste ich auch erst lernen. Wie gesagt, das ist ja auch ein Beruf und nicht das Bücherschreiben alleine ist es, sondern jetzt ist das Buch fertig und dann geht's los. Und jetzt müssen wir was verkaufen und dann müssen wir Interviews machen und dann kommt da noch ein Fotograf und der fährt mit dir dahin und dann gibt es da eine Einladung und dann wollen die eine Lesung. Und ich dachte, was machen die? Wie soll das gehen? Ich muss doch arbeiten. So. Und dann winkte Rowohlt aber schon auch, übrigens hier, unterschreib mal da, wir würden gerne noch zwei weitere Bücher machen. Und dann musste ich das halt irgendwann entscheiden, dass das dann so nicht weitergeht mit nebenher.
Und hatten Sie da irgendwie so ein bisschen
Bock? Ja, natürlich. Aber ich dachte mir, es ist ja was Ordentliches, was ich gelernt habe, was Solides. Das kann ich jederzeit wieder machen. Es
geht auch wieder. Ja, stimmt.
Jetzt ist das da einfach mal eine aufregende Erfahrung. Jetzt kommt da so ein Schiff vorbei und es ist gerade schön, wie es da so lang fährt. Ich fahre da mal ein bisschen mit. Dachte ich.
Wie haben die Kollegen darauf reagiert, als dann plötzlich klar war, Renate, vielleicht hatten manche davon auch schon gehört, und Renate Bergmann, das ist der Rode, das ist der Typ, der da im Büro sitzt?
Ja, ins Gesicht sagt es einem ja keiner, aber es gab schon viele, die gedacht haben, na lange geht das ja nicht gut. Das ist jetzt irgendwie so ein kleiner Gag, aber das geht irgendwie nach zwei, drei Büchern hat sich das erledigt. Und dann,
weil sie es Ihnen nicht zugetraut haben?
Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber es entwickelt sich dann ja auch irgendwie auseinander. Also ich wohne ja da auch jetzt nicht mehr, bin da noch einmal im Monat, weil es natürlich noch Kontakte gibt zu ein paar Freunden, wo ich dann auch, meine Eltern, meine Familie wohnt ja auch in der Nähe, einmal im Monat lasse ich mich da blicken, mache da so anderthalb Tage Rundtour, hier mal Kaffee trinken, da mal zusammen essen gehen.
Recherchieren?
Plaudern, recherchieren, unbedingt. Geschichten einsammeln und ja.
Das klingt aber so ein bisschen, als gäbe es da auch so einen Konflikt. Gibt es da Neid? Oder?
Nee. Das entwickelt sich dann einfach auseinander. Ich bin ja dann auch nach Berlin gezogen.
Renate hinterhergezogen.
Ja, ein bisschen dichter ran an Spandau. Ich dachte, da kann man dann noch besser irgendwie dann recherchieren und darüber berichten.
Ja, im Stichwort im Umherfahren. Renate Bergmann kommt aus dem Osten, Sie kommen auch aus dem Osten. Gibt es irgendeine Osterzählperspektive, die Sie bewusst einnehmen?
Also es gab so zwei, dreimal Vorwürfe von wegen, ja, Renate wäre so eine rote Ostzora oder so, wo ich so dachte, was soll das denn? Das glaube ich gar nicht. Und vielleicht zensiere ich mich da jetzt mittlerweile auch ein bisschen selbst, dass ich gar nicht so unbedingt die Ostperspektive mit reinbringe. Also sie hat es in ihrer Biografie, dass sie halt, vor der Mauer hatte sie ihren ersten Mann geheiratet, der ist auch im Moabit begraben. Ich muss das selber mal erstmal versuchen zu rekapitulieren. Dann kam die Mauer und dann hat sie im Osten gewohnt. Und nach dem Fall der Mauer ist sie dann jetzt wieder nach Spandau gezogen. So, dass man das alles irgendwie schön zusammen hat und auch so ein bisschen verschwommen. Und dass man das gar nicht so auseinanderrechnen kann. Wann ist sie nur Ossi oder wann war sie Wessi oder wie auch immer. Sie ist Berlinerin und fertig. So. Und ich finde diese Ostbiografie, die ich ja auch habe, und diese Perspektive schon auch wichtig, aber ich fände es aber auch nicht richtig, die ständig raushängen zu lassen und dieses Etikett, das ist jetzt irgendwie so eine Ostzora, da dran zu kleben, das finde ich nicht gut.
Es hat überhaupt gar keine Ostalgie. Es ist,
Nee.
Es ist schon häufig so eine alte Frau, die dann, die sagt ja auch nicht, früher war alles besser.
Nee, überhaupt nicht.
Ich sagte es nicht, aber man merkt, dass ihre Prägung von daher kommt.
Ja,
die gute Buttercremetorte.
Eben, aber die gute Buttercremetorte, das ist ja jetzt auch nicht die Generation, die während der DDR-Zeit irgendwo alte Dame war, sondern ist ja dann schon eher noch die Generation meiner Urgroßeltern, also noch eine Generation früher.
Ja. Ja, das stimmt.
Und auch wenn sie da erzählt, bei uns zu Hause und Oma Strelemann und wir machten ein Holzfeuer und hin und her, das sind ja auch nicht unbedingt DDR-Geschichten, sondern das sind ja auch noch eher so die Geschichten Nachkriegszeit.
Mhm. Und ist das, erklären Sie sich so auch, diese, wie sagt man so schön, Anschlussfähigkeit, was ja ganz häufig nicht so ist, dass Menschen, die irgendwas klar Verortetes, also was aus dem Osten kommt, das interessiert oder versteht in Bayern niemand oder verstehen nur wenige oder interessiert nur wenige. Und aber bei Renate Bergmann ist das im Osten, im Süden, im Norden, im Westen, genau das Gleiche.
Ja, wie gesagt, ich versuche es ja nicht irgendwie ständig raushängen zu lassen und irgendwie als Etikett da drauf zu pappen. Und was mich immer wundert, ich dachte am Anfang, es ist eher so eine Geschichte für jüngere Leute, die sich über Ältere ein bisschen amüsieren, im positiven Sinne drüber schmunzeln. Und dann musste ich erfahren, das ist überhaupt nicht so. Das sind viele, viele Ältere, die sehr, sehr gerne über sich selbst lachen. Beziehungsweise die das gar nicht über sich auf sich beziehen, was die Renate da in Klischees mit sich rumträgt.
Mhm.
Und sie ist ja auch nicht wie eine 80-Jährige heute eigentlich ist. Mhm. Also die 80-Jährigen von heute, die püffern sich ja nicht mit 47,11 ein. Und die tragen auch kein Kompotthut und Perlenkette. Das ist ja schon eher deren Mutter und Oma.
Ja.
Und deswegen mögen die das auch so, weil sie sich da so ein bisschen an die Generation noch vorher erinnert fühlen.
Ja.
Also zu mir kam mal eine 87-Jährige und meinte, das ist so lustig, ich lache jeden Tag. Meine Mutter war genauso. Die hat da überhaupt gar keine Art und Weise, hat sie das auf sich bezogen. Das fand ich super.
Schön. Ja. Aber das ist, wenn ich es richtig verstehe, war das nicht ihr Bemühen, um da so einen Konflikt zu vermeiden?
Nee, das hat sich so irgendwie ergeben.
Ja.
Also es kam ein-, zweimal dieser Vorwurf. Und in den früheren Büchern habe ich auch ein paar Mal so, auch früher und in der DDR, sie war ja auch Reichsbahnerin.
Mhm.
Und habe ich mir auch so überlegt, was wird die denn so erlebt haben? Und ich selbst habe ja auch noch diese Geschichten im Kopf. Man hat da irgendwie im Tauschhandel Fliesen gegen Spargel und irgendwie Weihnachtsschinken gegen Badeofen irgendwie so geschachert. Und das ist ja auch lustig, wenn man diese Geschichten erzählt. Und die habe ich sie dann auch zwei,
heute sind die lustig.
Heute,
Damals war das, glaube ich, eher nicht so lustig.
Also da ich irgendwie bei der Wende war ich 16, also
habe
es jetzt schon noch miterlebt, sodass ich mir glaube, ein Urteil erlauben kann, wie die Zeit war. Und mir nicht von Leuten heute erklären lassen müsste, die gar nichts mitgekriegt haben, wie ich gelebt habe. Aber ich war auch noch jung genug, um tatsächlich zu erkennen und alle Chancen zu haben, die Freiheit tatsächlich bietet.
Ja. Unter anderem einen großen Verlag zu haben.
Unter anderem, ja.
Ein Literaturagenten.
Ja.
Wann oder wodurch ist für Sie klar geworden, okay, das ist jetzt mein Leben? Mein neues.
Ich glaube, nachdem dann wirklich das zweite, dritte, vierte Buch irgendwie da war und da immer noch nicht irgendwie jetzt deutlich wurde, naja, nun hat sich's erledigt. Sondern bei mir waren die Ideen noch da und die Verkäufe stimmten immer noch.
Mhm.
Und seitdem denke ich eigentlich, wenn man das richtig anstellt, dann ist das jetzt mein Leben.
Und dann können Sie so lange schreiben, bis Sie selber 82 sind.
Mal gucken, ob ich so alt werde.
Ja.
Ja.
Wie verändert sich diese Perspektive, indem Sie so langsam ranwachsen? Sie sind jetzt
51.
Ja.
Ich weiß es nicht, ob es die Perspektive Renate Bergmann ist, die sich ändert, aber wir hatten das ja schon mal, irgendwie die Aggressivität im Social Media, die wird, das wird halt alles immer lauter, immer schneller, immer aggressiver. Da wird man immer vorsichtiger und versucht immer mehr zu umschiffen und politisch am besten gar nichts mehr zu sagen und jeden Schräger irgendwo zu vermeiden, wo man sich denkt, oh Gott, wenn ich dieses Wort schreibe, dann geht sofort ein Aufschrei los oder was. Ich habe neulich, da ging es dann um russisches Vermögen, was eingefroren ist. Renate Bergmann denkt dann natürlich, oh Gott, eingefroren, ich habe noch Soljanka im Kühlschrank. Ich dachte, kann ich das jetzt schreiben, ohne dass da, weil das Triggerwort Russland da drin würde sofort wieder irgendwie in Diskussionen irgendwie warten.
Aha.
Mit nach sich ziehen.
Und das versuchen Sie dann wirklich so ganz aktiv zu vermeiden?
Obwohl, ich habe dann einfach die Kommentarfunktion gesperrt für diesen Beitrag. Und das funktionierte dann auch. Dann schrieben mir 5 Leute, ja, das finde ich aber gut, weil dann haben wir uns hier einiges gespart an Diskussionen. Und das war aber jetzt einmalig so. Ja, weil ich einfach den Witz so gut fand. Und der fand auch großen Anklang. Das habe ich an der Like-Zahl gesehen. Deswegen wollte ich mir den nicht verkneifen. Aber ja, da muss man wirklich... Und da merke ich, wie ich mich immer mehr zurücknehme und immer vorsichtiger werde und immer mehr denke, oh, das ist aber dünnes Eis und drück dich bloß nicht falsch aus oder sag da nichts Falsches, eck da nicht an. Und es ist schwieriger geworden, ja.
Mhm. Am Anfang, wenn ich es richtig verstanden habe, war es so ein Spaß.
Ja,
jetzt
klar.
Machen Sie das schon länger. Da entwickelt sich ja sicher auch so ein Bedürfnis, was mitzuteilen. Also nicht nur eine lustige Geschichte zu erzählen, sondern auch irgendwie eine Botschaft unter die Leute zu bringen. Also vielleicht auch die Popularität von Renate Bergmann zu nutzen. Also ja, offenkundig nicht für irgendeine politische Botschaft.
Nee, auf gar keinen Fall.
Aber irgendeine andere?
Nee, ich denke da immer drüber nach. Ich denke, eigentlich müsste man damit was machen. Eigentlich müsste man das ausnutzen. Aber es ist ja dieser Konflikt, es ist eine Kunstfigur und es ist eine Witzfigur, ohne dass es jetzt böse und abfällig sein sollte, aber eine humoristische Figur, sagen wir es so.
Humoristische Figur, ja.
Eine humoristische Figur. Aber wir hatten ja in Berlin jetzt zum Beispiel diesen Stromausfall,
ja,
der ja so ein bisschen an der Renate vorbeiging, weil es ein anderer Stadtteil war. Aber da hätte man sich als Renate natürlich jetzt irgendwie mit einbringen können, von wegen, wir organisieren da und teilen Tee aus und Schmalzstullen und laden das Handy auf und hin und her. Aber das beißt sich dann irgendwo. Einerseits will man helfen und möchte sich mit einbringen und die Popularität vielleicht auch nutzen. Aber auf der anderen Seite ist es halt eine humoristische Figur.
Mhm.
Und wer nimmt das dann ernst, wenn ich sowas sage?
Ja, ja.
Deswegen halte ich mich da wirklich immer zurück, wenn sowas ist.
Ich habe so ein bisschen gedacht, erstens wird er selber älter, aber ist vielleicht noch nicht in dem Alter, wo man über wirklich Alter nachdenkt und das Leben im Alter nachdenkt. Aber weil ich es so wahrnehme, dass diese Renate ist eine sehr aktive Frau.
Ja.
Die ist munter im Kopf, die lässt sich nicht altersdiskriminieren, die macht mit, die bringt sich ein, die ist eben auch eine Online-Oma, die fürchtet sich davor nicht. Dass das sowas wie ihre Botschaft wäre, los, ihr alten Menschen, lasst euch nicht einsperren,
seid dabei,
also kämpft gegen die Einsamkeit,
hatten wir vorher. Diese Mission mit dem Handy, die ist, glaube ich, erfüllt. Also als es vor 12 Jahren, oder 13 Jahren angefangen habe mit der Renate, da war das unheimlich witzig, eine alte weißhaarige Dame mit dem Handy. Das ist ja heutzutage gang und gäbe, das ist jeder... Ich muss erstmal die Enkelkinder anrufen und man kriegt ja auch bei jeder Lesung dann erstmal ein WhatsApp unter die Nase gehalten und muss Babys begucken und den Hund und ich weiß nicht was alles und können wir noch ein Selfie machen. Also
das passiert auch mit Seniorinnen und Senioren.
Absolut. Also da hat jeder ein Handy und auch ein Smartphone und weiß auch, wo er drücken muss. Okay, manchmal sind wir, wenn wir ein Handy ein Selfie machen wollen, sind wir im Mailprogramm und dauert es ein bisschen länger, aber meistens klappt
und es klingelt alles. Dann auch während der Lesung.
Unbedingt. Aber die bauen wir immer schön mit ein. Also ab dem dritten klingeln, die müssen auf die Bühne. Das klappt dann als Erziehungsmaßnahme ganz gut. Ja.
Aber wo kann man das ausstellen?
Ja, es ist alles manchmal nicht so leicht. Nee, also diese Mission, wenn es eine gewesen wäre, die ist ja erfüllt. Das ist nicht das Thema. Aber das Thema Einsamkeit, das merke ich im Social Media ganz, ganz deutlich. Also das und nicht nur im Social Media. Ich merke es auch, wenn ich bei den Lesungen bin und mit den Leuten ins Gespräch komme. Man sagt einfach nur, ach ja, oder schreibt irgendwie nur 3 Sätze und kriegt sofort ganz, ganz viel mitgeteilt, was eigentlich gar nicht zum Thema gehört, wo man denkt, ja, du brauchst einfach nur jemanden zum Reden. Geh doch mal irgendwie Rommi spielen mit der Volkssolidarität oder was es da so gibt oder so. Ja.
Die Renate, die macht das. Das ist ja auch ein gutes Beispiel, ein Role Model. Renate Bergmann als Role Model für ältere Menschen. Geht nicht nur zur Lesung, geht zur Lesung von Thorsten Rode, natürlich. Und freut euch daran, aber macht selber was. Bereuen, wie war das? Machen.
Bereuen kann man immer noch.
Kann man auch später.
Ja.
Eben ihre Bildschirmzeit in der vergangenen Woche. Wie lang war die?
Ich weiß es gar nicht. Ich habe die im Blick. Ich kriege das irgendwie jeden Montagvormittag gemeldet vom Handy. Aber da kommt noch natürlich ein bisschen Pokémon Go, was ich immer noch nebenbei spiele, mit da rein.
Auch noch?
Ja, furchtbar.
Sie haben keine eckigen Augen. Noch nicht.
Nee, also es ist ja nun nicht so, dass ich jetzt 24 Stunden vor dem Rechner sitze und auf Facebook starre oder so. Da gucke ich dann so alle Stunde mal, was ich tut, ob das irgendwie aus dem Ruder läuft, ob man da eingreifen muss, ein bisschen moderieren muss. Ansonsten, ich lese das natürlich alles. Ich kommentiere nicht jeden Kommentar und antworte nicht. Ich antworte, wenn mir jemand privat schreibt. Außer man schickt mir irgendwie irgendein tanzendes Häschen mit Glitzerfähnchen oder so. Das muss ich dann auch nicht immer beantworten. Aber ansonsten lasse ich das auch viel laufen. Und manchmal, wenn ich dann denke, oh ja, das ist aber nett, dann schreibe ich auch mal zurück. Und dann entwickelt sich wieder noch ein weiteres Gespräch, auch unter den Beiträgen bei Facebook und hin und her. Aber letztendlich ist es ja nicht so, dass ich das nur 24 Stunden am Tag bin. Also ich bin auch schon noch ein eigener Mensch und habe auch noch ein eigenes Leben. Ja, man staunt.
Nebenbei, ich habe irgendwo gelesen, dass Sie Marathon gelaufen sind.
Früher, ja.
Das stimmt auch wirklich.
Das stimmt tatsächlich. Aber das
also ist nicht, dass ich das bezweifle, aber ja, ich will nicht immer so Dinge, die man irgendwo liest, nee, sofort für die Wahrheit nehmen.
Ich habe tatsächlich 5 Marathons geschafft zu laufen.
5?
Ja, aber dann wollten die Knochen nicht mehr und naja, jetzt sind auch ein paar Kilos drauf, weil der Sport fehlt und nein. Ah. Es hatte seine
Zeit. Zu viel Sahnetorte?
Nee, gar nicht. Es ist tatsächlich, ich bin so wirklich jemand, ich brauche eine Kalorie bloß angucken und die Kalorie, die sucht sich schon gleich ganz viele Stellen am Körper an, wo sie dann
vermehrt sich dort.
Ja,
so ist es. Auf geheimnisvolle Weise. Eben, worauf ich hinaus wollte, war ja diese Arbeitsintensität. Mhm. Und Sie haben das ja jetzt gerade auch anhand des Stromausfalls in Berlin erzählt, dass Sie überlegen, ob man da was machen könnte. Aber Sie sind ja ganz häufig sehr aktuell mit Ihren Posts sowieso, aber auch in Ihren Büchern. Wie machen Sie das?
Ist es so?
Sie schreiben einfach schnell.
Ja, na gut. Ja. Also eine große Vorlaufzeit habe ich nicht. Also wir haben jetzt Januar.
Ja.
Und das nächste Buch, an dem ich jetzt wirklich noch in der Schlussredaktion bin und die allerletzte Änderung noch reinbringen könnte, erscheint jetzt im Sommer, also Vorlaufzeit halbes Jahr. Mhm. Da kann man schon aktuell sein. Mhm. Also ich schreibe ja jetzt nicht zu aktuellen Erlebnissen. Ach doch, das einzige richtig aktuelle, was ich mal gemacht habe, war die Krönung von König Charles. Da haben wir ein eigenes Buch gemacht.
Ja, das stimmt. Ja. Stimmt ja. Ja.
Ich wollte immer mal was zum Thema Königshaus machen. Und,
Renate Bergmann.
Ja, nachdem dann die Queen gestorben war, dachte ich, ja, das ist zu traurig, das kann man nicht machen. Aber dann hieß es, die Krönung findet halt statt nächstes Jahr im Mai oder was. Das hatte wirklich ein gutes halbes Jahr Vorlauf, also genau die Zeit, die man braucht, um ein kleines Buch zu schreiben. Mhm. Und das hat wirklich ganz großen Spaß gemacht.
Mhm. Da ist auch ein wichtiges Thema, was mich immer interessiert. Sie haben ja Bücher geschrieben, in denen es unter anderem um Hausbau geht.
Ja.
Das ist immer Renate Bergmann-Perspektive.
Ja, natürlich.
Aber es geht eben auch um Hausbauen. Ja. Sie haben das bisschen Hüfte.
Ja, Sani, da war sie zur Reha. Ne?
Das ist ja auch ganz viel Lebenswirklichkeit von Menschen, Hüftoperationen. Ja. Aber ich meine, Sie haben ja wahrscheinlich keine eigene Hüftoperation gehabt. Wie arbeiten Sie sich in diese Themen rein? Oder jetzt dieses Schulthema, was Sie im vorletzten Buch verankert haben. Das ist ja auch sehr, sehr nah dran an der Wirklichkeit.
Also um nochmal den Schluss zur Wirklichkeit auch wieder zu kriegen, der Herr Söder hat sich ja jetzt über Weihnachten die Hüfte operieren lassen, dem habe ich natürlich jetzt erstmal ein Buch geschickt, das bisschen Hüfte, meine Güte. Mal sehen, ob er irgendwie antwortet.
Cool. Ja, das ist ja cool.
Muss jetzt natürlich auch Renate Bergmann kennenlernen, da kennen wir kein Pardon. Und ansonsten,
das ist ja schön.
Ja, wenn es passt. Ne?
Rufen Sie mich bitte an, wenn er Markus Söder.
Da wird mit Sicherheit keine Reaktion kommen, aber man kann es ja mal versuchen.
Wer weiß?
Ja, mal wer weiß. Ne? Humor soll er ja haben. Ja. Ja, und ansonsten, ich lebe ja nicht in einem Raumschiff. Also ich sehe ja, was im Leben und da draußen los ist. Und ich habe auch Freunde, Bekannte, die als Lehrer arbeiten, die Kinder haben, die zur Schule gehen und die Erlebnisse täglich machen, die da stattfinden und die Zustände, die da an den Schulen herrschen. Mhm. Und das greife ich natürlich.
Sie müssen es ja auch ein bisschen sauber recherchieren.
Ja, ja,
sonst kommt ja sofort jemand, die ehemalige Lehrerin, sagt, also das stimmt so nicht.
Und da habe ich aber auch eine Lektorin, die sehr, sehr gut auf mich aufpasst und sofort dazwischen grätscht, wenn sie sagt, nee, das stimmt so nicht. Ich habe jetzt auch zum Beispiel ein Buch über Kommunalpolitik geschrieben, wo die Renate sich als Gemeinderätin hat wählen lassen. Da muss man ja auch höllisch aufpassen mit Fristen bei der Wahlaufstellung und so weiter. Und
Unterschriften, wie viel muss man haben?
Wie viele Monate?
In jedem Bundesland ist es anders.
Eben. Deswegen muss man da alles im Wagen bleiben und im Fiktiven bleiben. Und zumindest also was den Ort auch betrifft, damit man da zumindest sich rausreden kann. Ja, war ja in einem Bundesland, wo was anderes gilt oder so. Mhm. Aber letztendlich versucht man ja schon irgendwie die Realität abzubilden, niemandem tatsächlich auf die Füße zu treten, aber trotzdem ja die Probleme auch zu benennen, die da sind, gerade was das Thema Schule betrifft. Mhm. Da habe ich wirklich so viele Zuschriften bekommen wie selten zu einem Buch. Gerade auch von Lehrern, von ehemaligen Lehrerinnen, die mir geschrieben haben, es ist noch viel schlimmer, als sie das schreiben.
Okay, die haben nicht gesagt, was für ein Unsinn du schreibst?
Nein, überhaupt gar nicht. Also, dass jemand gesagt hätte, was für ein Schwachsinn, das habe ich nicht gehabt.
Das ist ja schon ein großes Lob.
Ja, fand ich auch.
Und machen Sie manchmal so, das war ja so der Ausgangspunkt der Frage, machen Sie manchmal so konkrete Recherche? Also wie baue ich ein Haus? Oder vielleicht haben Sie selber ein Haus gebaut? Oder haben Sie mal einen Chirurgen gefragt, was passiert dabei? Oder bei der Reha, es geht ja viel um Reha. Haben Sie da mal mit irgendeinem...
Verwandtenbesuche in der Reha natürlich. Okay. Sowas.
Und also große Familie.
Große Familie.
Und irgendjemand hat immer eine Hüfte.
Geschichten zum Hausbau. Viele haben Haus gebaut und erleben dies, erleben jenes. Ich habe mit einem Kumpel zusammen auch mal versucht, ein Loch in die Wand zu bohren. Und wir haben uns 20 Minuten dagegen gestemmt und haben es nicht geschafft. Und nach 20 Minuten haben wir dann gemerkt, dass wir die Richtung der Bohrmaschine falsch eingestellt hatten. Also dafür waren 2,5 Zentimeter in Stahlbeton aber eine Leistung, muss ich sagen, die wir geschafft hatten.
Das war's. Er hat 2 Monate Fitnessstudio
gespart. Ja, der Schweißfloss, ja. Nee, also so, das sind Geschichten, die das Leben schreibt und die kommen dann da natürlich mit rein und das sammle ich da alles zusammen und verbrate das dann an der Stelle. Mhm.
Wenn Sie seit 10 Jahren so intensiv am Leben und mit dem Leben der Seniorinnen und Senioren arbeiten und ja sich irgendwie auch daran leben, können Sie beurteilen, wie sich das verändert hat? Wie verändert sich das Leben alter Menschen?
Genauso rasant, wie sich die gesamte Gesellschaft verändert. Also die 80-Jährigen von vor 20 Jahren sind nicht mehr so, wie sie heute sind und vor 10 Jahren schon auch nicht mehr. Wie gesagt, vor 10 Jahren war es schon exotisch, wenn ein alter Mensch, sagt man es ganz offen, mit dem Handy umgegangen ist und ein Handy dabei hatte. Heute ist das selbstverständlich, dass die auch im Handy gucken und sich ein Taxi rufen oder die Enkel anrufen, dass sie von der Lesung abgeholt werden. Das ist ganz normal. Und so ändert sich das. Digital ist kein Fremdwort mehr. Und so ändert sich das ja auch bei den Älteren.
Ich lese ja auch ganz viel so von Altersdiskriminierung eben durch Digitalisierung. Nehmen Sie das auch wahr?
Ich stelle mir oft halt die Fragen, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, erst hat man die Bankschalter, wo man Bargeld bekommen konnte, abgeschafft, hat gesagt, geht mal da draußen in die Halle und holt euch das aus dem Automaten und jetzt werden die Bankautomaten auch immer weniger, weil es einfach wahnsinnig teuer ist, das Bargeld da zu unterhalten und vor allen Dingen die Sicherheit, die Dinger zu bewachen, weil die ja ständig da gesprengt oder ausgeraubt werden, sodass es auch kaum noch Geldautomaten gibt. Und jetzt sagen sie mir, ja, mach das beim Rewe, während du die Äpfel kaufst. Da denke ich mir auch manchmal, ob da ein alter Mensch jetzt unbedingt so mit klarkommt, das ist schon schwierig. Und das sind dann alles so die Geschichten, so rattert es denn in mir, da kann man dann mal wieder eine Renate-Story draus bauen.
Und ist das so ein Ansatzpunkt für Sie auch zu sagen, Leute, kümmert euch darum, auch ein bisschen Mut zu machen, das mitzumachen? Weil ich erlebe es natürlich auch immer, also das mit dem Geld finde ich jetzt gerade eher nicht so das klassische Beispiel dafür, weil das würde ich jetzt sagen, ist doch viel einfacher als früher. Du musst nicht irgendwo hingehen, sondern erledigst es nebenbei. Aber wenn ich eine Fahrkarte kaufen will ich will irgendwie eine Theaterkarte kaufen, dann muss ich einen Account anlegen, brauche ich ein Passwort, dass ich im Zweifelsfall wieder vergesse. Und all diesen Kram. Ich muss Kontozugänge ermöglichen, bin ich aber skeptisch, will ich eigentlich gar nicht machen. Ich möchte eigentlich einen Menschen.
Genau, das ist aber nicht mehr. Genau, das ist ja der Punkt. Denken alte Menschen. Von wegen ist es jetzt einfacher, dass ich am Rewe an der Kasse irgendwie 100 Euro mitnehmen kann. Die wollen aber irgendwie ihren Bankbeamten, zu dem sie Vertrauen haben und dem sie dann auch sagen können, gucken Sie mal nach, ob das schon überwiesen ist oder so. So kenne ich das und so ticken die und so wollen die das. Das ist einfach nicht richtig, dass jetzt irgendwie so eine angelernte Kassenhilfskraft mir da irgendwie von meinem Konto Geld gibt. Guckt die dann da überhaupt richtig? Wer weiß, ob das und so. Ne? So. Und das sammle ich dann aber alles und aber was Sie da eben sagten mit Konto anlegen und Eintrittskarten kaufen und bestätigen Sie Ihr Passwort. Ja, es ist richtig und es ist alles, damit muss man als alter Mensch auch erstmal klarkommen. Ne?
Und da merke ich dann manchmal schon, dass da manche auch eher wirklich verzweifelt sind. Renate Bergmann verzweifelt nicht, das gehört nicht zu denen.
Aber Sie merken schon, der Stoff geht einem nie aus, weil es einfach immer wieder so Begegnungen im Alltag gibt, wo man solche Erfahrungen macht. Oder jetzt stellen die ja in immer mehr Läden auf Selbstbezahlung um, ne? Dass man da irgendwie was selber scannen muss.
Wie finden Sie das?
Also ich finde es eine Frechheit, ganz ehrlich. Vielleicht bin ich da schon ein bisschen Virenate.
Darf ich kurz klatschen?
Ja, vielleicht denke ich
das. Manchmal finde ich es ganz nett. Also wenn ich viel Zeit habe und gute Laune, denke ich immer, ja, es macht Spaß. Ja, aber wenn ich nach einem langen Tag einkaufen gehe und mich dann durch irgendwelche Menüs, ich bezahle hier Geld dafür, kümmert euch bitte um mich.
Das ist genau das, was ich denke, wo ich dann aber denke, bin ich jetzt schon so dicht an der Renate dran oder bin ich jetzt einfach nur nüchtern? Es ist ja so ein schönes Männerspielzeug da mit dieser Pistole, was rumscannen und so, macht ja schon mal Spaß. Aber letztendlich bezahle ich letztendlich mittlerweile 1,99 für einen Becher Joghurt, der früher mal 59 Cent gekostet hat.
Früher war alles besser.
Und dann möchte ich aber bitte auch, dass mir den jemand irgendwie durch den Scanner zieht und mir dann sagt, so jetzt gib mir die 1,99, ja. Dass ich das jetzt auch noch selbst machen soll und dass ich selbst da dann noch anstehen muss und darauf warten soll. Das finde ich eine Frechheit. Und Renate ist recht.
So. Und Renate sagt es dann auch noch ganz lustig.
Genau.
Das ist der Spaß oder diese Witzperspektive, ist das eine Bemühung von Ihnen, um nicht selber bitter zu werden über die Unbill des Alltags? Oder sind Sie einfach so? Sind Sie so ein fröhlicher Mensch und die Renate ist deshalb auch ein
Ich glaube, ich bin schon Mensch. So ein bisschen Zyniker.
Merkt man bis jetzt nicht.
Nicht. Also so, ja, also ich versuche dann schon irgendwie manchmal irgendwie noch auch mit schwarzem Humor noch einmal einen drauf zu geben. Auch in unangemessenen Situationen manchmal. Aber ich bin ja jetzt natürlich als Renate und so, ne? Das ist ja mein Beruf, da muss man ja dann natürlich und so. Ja. Also Renate ist jetzt nicht zynisch, aber voller Humor, denke ich. Und nimmt die Dinge so hin und kommentiert sie halt trocken. Und ich finde manchmal auch so, gerade wenn wir über Konsum und so weiter geredet haben, Diese geerdete Sicht eines einfachen Menschen auf die Dinge, die hat manchmal schon sehr viel Humor in sich. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo rumgehe und sage, was gibt's denn da? Das ist jetzt, früher hatten wir einen Salatteller, der hat 5 Euro gekostet oder einen gemischten Salat in einer Schale zum Mitnehmen 5 Euro gekostet. Heute ist es eine Florida Rainbow Sundae irgendwie was.
Bowl.
Kostet aber 17 Euro. So. Ja. Und wenn Renate sagt, was ist denn das jetzt anders als ein Obstsalat, dann ist in dem ja schon eine gewisse Komik. Und jeder erkennt es ja in dem Moment schon, dass es einfach nur aufgeblosen und mit Regenbogen angestrichen und bunt und Glitzer drauf ist. Und Marketing.
Und macht das Leben so schön bunt.
Ja. Und dann denke ich mir immer, ist das jetzt mangelnde Bildung oder ist es jetzt wirklich, bin ich jetzt wirklich bereit für dieses Bunte, den dreifachen Preis zu bezahlen? Und ich denke mir immer, die sind einfach blöd, die merken es nicht.
Thorsten Rode ist nicht bereit, spüre ich. Ganz klar. Und er will an der Kasse ordentlich behandelt werden.
Ja, ich möchte da mein Joghurt für 1,99 dennoch auch abkassiert kriegen. Aber da kommt jetzt wieder die Renate, die ja immer in meinem Herzen wohnt, die eine sparsame Hausfrau ist und die Preise vergleicht. Ne?
Ja. Aber machen Sie das dann wirklich auch?
Na, ich gucke schon. Also ich bin jetzt niemand, der irgendwie mit dem Geld um sich schmeißt, um damit zu willen. Okay. Ich gucke schon.
Geld um sich schmeißen, okay, wenn Sie das jetzt schon so sagen, hat der Erfolg Ihr Leben verändert?
Würde ich nicht sagen. Also ich lasse mir das immer wieder gern von meinen Freunden bestätigen, dass ich mich nicht großartig verändert habe und der Alte geblieben bin. Und ich bezahle die nicht dafür, dass sie das sagen.
Schön. Das merkt man ja auch, dass man plötzlich so viele falsche Freunde hat und die echten Freunde nichts mehr mit einem zu tun haben.
Ja, ich bin da, glaube ich, auch ganz gut darin, sowas abzuwehren. Also man merkt das, weshalb sich Menschen einem nähern und was die einem alles für Honig ums Maul schmieren und was sie einem alles versprechen und man könnte da und wir würden uns zusammen. Und ich dann immer denke, ja, okay, erzähl mal. Erstmal auf Distanz und mal sehen, wann du dich wieder meldest. Also man merkt das ganz schnell.
Ist Renate für Sie auch nach der langen Zeit immer noch der Glücksfall, der Sie wahrscheinlich am Anfang war? Weil der Erfolg ist ja einfach auch schön, das so zu erleben. Oder fühlt es sich jetzt manchmal auch wie so ein Korsett an? Weil immer Renate?
Also ich könnte ja von heute auf morgen sagen, so, das war's mit Renate. Ich mache da jetzt was anderes. Ich gehe wieder in ein Steuerbüro oder in irgendeine Firma und mache wieder Buchhaltung.
Hätten Sie Lust drauf?
Nein. Also ich empfinde es überhaupt nicht als Korsett, sondern als wahnsinnig großes Geschenk. Also mir macht auch dieses Gespräch jetzt hier wieder ganz, ganz großen Spaß, wo ich selber so wieder
ein
bisschen zurückgucke, was war alles schon und was habe ich alles mit der Renate zusammen schon erlebt und durch sie erleben dürfen. Und natürlich gibt es dann so Tage, ich habe das ja vorhin beschrieben, ich muss was schreiben, aber ich weiß gar nicht so richtig was. Das ist dann nicht nur Spaß, aber ich meine, wessen Arbeit ist schon immer 100% Spaß? Es gibt immer Tage, die auch Pflicht sind. Und dann kommen einem wieder die Ideen und man denkt sich, wow, was für ein Glücksfall, dass ich das machen darf. Hm. Und gerade bei, wir haben jetzt hier Winterwetter gehabt in den letzten Tagen und Wochen, da geht man dann durch die Stadt und denkt, Mensch, die armen Bauarbeiter, die frieren. Und ich, was habe ich für ein Glück? Ich darf hier einfach drinnen am Laptop sitzen und irgendwelche spinnerten Geschichten aufschreiben. Hm. Das ist doch ein Luxus.
Ja. Und Renate Bergmann mit Bauarbeitern sprechen lassen zum Beispiel. Das ist ja vielleicht auch mal ganz interessant.
Ja, aber Baustelle hatten wir tatsächlich jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Mal schon. Hm. Da muss man dann immer ein bisschen aufpassen. Manchmal kommt dann auch irgendwie so ein Vorschlag, ja, wir könnten doch mal. Und dann denke ich, nee, also sie hat schon das Haus gebaut. Dann hatten wir die Sanierungsarbeiten.
In der Gartenlaube?
Ja, die sowieso auch noch. Ja. Dann hatten wir aber auch im Haus innerhalb eines Weihnachtsbuches nochmal große Sanierungsarbeiten. Und jetzt in dem nächsten Buch, was jetzt im Sommer erscheinen wird, das wird heißen...
Was wird es da gehen?
Aber bitte mit Sahne wird es heißen. Und sie bleibt jetzt in Spreeweide, wo sie als Gemeinderätin gewählt wird und kümmert sich da so ein bisschen, dass das ganze Gemeindeleben da so in Schwung kommt. Und die Tochter des Bürgermeisters, die hatte eine Törtchenboutique, die aber viel zu klein ist. Und,
eine Törtchenboutique?
Eine Törtchen, ja, sie kam aus Berlin.
Ist eine Konditorei oder irgend sowas?
Naja, ein Kaffee. Aber sie kam halt aus Berlin und die hatte in Berlin eine Gemüseboutique, die nicht so richtig kommerziell funktionierte und ist jetzt wieder zurück. Und jetzt hat sie aber da mit Renates Unterstützung jetzt so eine kleine Konditorei, so ein kleines Café eröffnet. Und das ist viel zu klein und jetzt übernimmt sie den alten großen Gasthof, der leer steht. Der wird dann über einen Förderverein mit Anpacken der ganzen Dorfgemeinschaft, da wird er hübsch gemacht und da entsteht dann das Lindencafé. Also Bauarbeiten haben wir wirklich schon umfangreich absolviert.
Um Törtchen und Essen geht es schon
sehr oft.
Relativ oft.
Das ist aber auch in meinem Leben ein großes Thema. Ich habe ja tatsächlich auch mal ein Kochbuch schreiben dürfen.
Ja.
Ihr könnt doch noch nicht satt sein.
Genau, mit einer schönen Schürze drauf.
Ja, genau. Ja. Und da konnte ich tatsächlich mal diese ganzen Familienrezepte, die bei uns wirklich bei jeder Familienfeier auf den Tisch kommen und die ganzen wunderbaren Kuchen alle mal auch in einem Buch würdigen, ja.
Haben Sie da einen Lieblingskuchen? Also ich habe jetzt dieses Kochbuch dummerweise nicht.
Nein, das ist. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich bin, was Kuchen angrifft, pflegeleicht.
Alles.
Das haben Sie jetzt gesagt, ja.
Ihre Geschichte, ich habe das mal gelesen, irgendwo ein Zitat, wie ein Märchen oder irgendwie sowas. Es ist jedenfalls mal als Märchen beschrieben worden, diese Geschichte vom Buchhalter zum Buchautor und vom braven Buchhalter zum Bestsellerautoren. Wie empfinden Sie das? Ist es ein bisschen wie Märchen?
Weiß ich nicht. Also Märchen gehen ja meistens nicht gut aus oder doch gut aus. Also
doch, gehen gut aus. Es gibt großes Drama zwischendurch,
ja,
aber gehen ja immer gut aus.
Ich fand also diesen Wortwitz mal, den habe ich mir als Einleitung für die Lesung mal überlegt. Ich war früher Buchhalter, jetzt bin ich Buchschreiber, haha. Da hat man den ersten Lacher, bevor es losgeht.
Ja. Aber Sie selber, wie empfinden Sie das? Das war ja die Frage.
Ja, es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie wie so ein Märchenprinz durchs Leben laufe. Ich muss ja auch arbeiten. Sie hatten ja vorhin schon gefragt, wann ich mal schlafe. Also ich will es jetzt nicht, aber ich arbeite schon auch mindestens meine 40 Stunden in der Woche. Also von daher, es ist ein Job, der aber wahnsinnig viel Spaß macht. Und ich bin echt dankbar, dass ich den jetzt leben und machen kann.
Mhm. Und die Frage, die ich mir einfach eigentlich für den Schluss aufgehoben hatte, wie lange geht das noch? Ist es nicht mal auserzählt? Die können wir streichen, haben wir gemerkt. Haben wir auch schon mehrfach darüber geredet, dass es,
also,
ist nicht auserzählt.
Ich, solange tatsächlich immer noch Fans diese Bücher kaufen und das tun sie und mir gehen tatsächlich ja die Geschichten nicht aus, weil sie ja immer jeden Tag neu erlebt werden. Also ich durfte letztes Jahr zum Beispiel auf einer Kreuzfahrt lesen. Da bin ich eingeladen worden und wir sind zum Nordkap gefahren und alleine die Erlebnisse, die ich da unterwegs hatte, die geben schon wieder Stoff für mindestens ein weiteres Buch. Das kann ich verraten.
Oh ja, ich glaube, Kreuzfahrt, das ist ein Thema, mit dem viele ältere Menschen inzwischen was anfangen können.
Ja, ich habe ja schon mal ein Kreuzfahrtbuch vor 8 Jahren oder so geschrieben, aber ohne je auf einer gewesen zu sein. Aber jetzt habe ich da so ein bisschen mal reingerochen in diese Szene. Ja, es gibt immer wieder Stoff zu anderen Themen.
Ja. Ist es eine eigene Szene? So diese ich war auch noch nie auf einer Kreuzfahrt.
Naja, es gibt ja die erfahrenen Kreuzfahrer, die ja nichts erschüttert. Und also wir hatten tatsächlich Windstärke 11 und ja doch, die eine Nacht waren es Windstärke 11 und 7-8 Meter hohe Wellen. Auch die erfahrenen Kreuzfahrer, die dann ganz eisern sich am Geländer festhalten und wir gehen jetzt trotzdem essen. Also die kennen da nichts dann, ne?
Und dann gibt es auch was zu essen bei Windstärke 11.
Es gibt dann was zu essen. Es ist dann sehr viel mehr fest irgendwie installiert. Also es gibt dann den Wein nicht mehr aus Flaschen, sondern nur noch aus einzelnen größeren, schwereren Gefäßen, die nicht umkippen können.
Oh mein Gott.
Ja.
Aber sowas gibt es. Und was sind das für Menschen, die Kreuzfahrten machen?
Ich weiß nicht, ob ich mir da jetzt ein Urteil erlauben kann, weil diese Norwegen-Tour zum Nordkap auch eine relativ preisintensive war.
Aha.
Und entsprechend ist das Publikum jetzt auch nicht ganz einfach, sondern schon Leute, die es sich auch leisten können, wohl situiert.
Mhm.
Und deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt tatsächlich den Durchschnitt so abbildet.
Mhm. Und wie haben die auf Renate Bergmann reagiert, die ja so aus ihrer Perspektive nicht die Wohlsituierte ist? Also die hat keine sozialen Probleme, aber sie ist jetzt nicht. Es ist jetzt nicht die reiche Oma.
Na, es war für mich ja auch ganz spannend, als Autor auch zu sehen, wie das dann funktioniert, wenn ich vor Leuten lese, die jetzt nicht unbedingt Renate kennen und die jetzt meine Fans sind.
Ja, die sind ja nicht dahin gekommen, um Renate Bergmann zu
schreiben. Ich war ja da sozusagen das Begleitprogramm und wenn sie da für 15 Tage unterwegs sind, dann müssen sie die Leute natürlich jeden Tag in einer gewissen Art und Weise bespaßen. Da waren halt 6 Autoren an Bord aus verschiedensten Genres. Jeder hat 3-mal gelesen. Und viele sind da hingegangen, ja, was machen wir heute? Ja, hören wir uns das mal an. Und dann gehen die aber auch nach einer Viertelstunde mal wieder, wenn es ihnen nicht gefällt.
Und wie viele sind bei Ihnen gegangen?
Das habe ich nicht mitgekriegt, weil ich wirklich in einem großen Theatersaal gesessen habe, wo riesige Scheinwerfer auf mich reinprasselten, sodass man wirklich nichts sieht. Man sieht dann nur noch Scheinwerfer und wenn man Glück hat, hört man von links mal eine Lacherwelle oder von rechts mal eine Lacherwelle.
Das ist auch blöd, wenn man das Publikum nicht wahrnehmen kann.
Oder? Solange die Lacher kommen, ist es in Ordnung. Okay. Aber für mich war es halt wirklich spannend. Normalerweise kommen ja zu Lesungen ja doch hauptsächlich Leute, die einen kennen oder die einen mögen.
Klar.
Und da ist es dann Heimspiel. Und hier hat man Laufpublikum und das muss man sich wirklich erkämpfen und erobern. Und ja, da die Lacher kamen, denke ich, das hat auch ganz gut geklappt.
Gibt es irgendwas, wo Sie das Gefühl haben, wenn ein Abend gerade mal Mist ist, das geht immer, das mache ich dann an dem Punkt, die Geschichte läuft immer?
Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich war ich in der Luxussituation oder bin ich in der Luxussituation, dass es eigentlich bisher immer so war, dass sie auch gelacht haben, wenn ich das wollte.
Und auch so, wo sie es erwarten. Manchmal ist es ja so, dass man das Gefühl hat, ist das mega lustig und es geschieht nichts. Und an irgendeiner Stelle ist es der große Lacher, wo man sich da fragt, warum lachen die Leute jetzt eigentlich?
Wie gesagt, ich habe ja ganz lange mit der Anke Siefken zusammen Lesungen gemacht. Und jetzt sind wir beide unterwegs. Sie ist nach wie vor auch ganz oft noch unterwegs und liest an Dutzenden Orten im Jahr. Und wir haben dann zusammen auch immer die Lesung erwartet und erarbeitet und haben uns dann schon ausgemalt, da lachen die bestimmt und da und wir freuten uns, dann saß und sie präsentierte in der Lesung und sie arbeitete auf den Gag hin und alle voller Erwartung, nichts passierte, nichts. Und
was passiert dann mit Ihnen?
Ja.
Sie sehen,
dann eben nicht, ne?
Okay.
Und dann kommt irgendeine Stelle und die liegen um und fallen fast vom Stuhl vom Lachen. Und ich weiß bis heute nicht, warum. Und das ist in jeder Lesung, dass es eine so eine Stelle gibt, wo ich immer denke, warum lachen die? Aber bitte, ich mache eine Pause, ich höre euch zu beim Lachen und dann machen wir weiter.
Und das bauen Sie das dann beim nächsten Mal aus? Und
definitiv. Ja. Also die Stelle merke ich mir dann.
Ja, die wird angestrichen.
Die wird angestrichen. Die kommt dann auch wieder beim nächsten Mal auf jeden Fall mit in die Lesung.
Mhm. Wie sind Sie zu diesem Rampensau gehen haben Sie wahrscheinlich immer noch nicht, aber wie gehen Sie mit dieser Bühnensituation um, die Ihnen ja offenkundig am Anfang ganz fremd war? Wie haben Sie das gelernt, zu sagen, okay, ich reg mich jetzt nicht mehr auf, ich kriege keine Schweißausbrüche mehr, wir machen das jetzt auch live, wir müssen das jetzt nicht aufzeichnen?
Na, es war in 2 Schritten sozusagen, ist das passiert. Einmal war ich mit der Anke unterwegs und sie bekam innerhalb von ganz wenigen Stunden Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt. Also das war so heftig, sie hat es dann noch versucht zu lesen. Wir mussten dann 3 oder 4 Mal die Bühne verlassen, weil es gar nicht mehr ging.
Oh mein Gott.
Und die Leute saßen aber da und dann dachte ich, ja okay, in Gottes Namen, bevor ihr jetzt nach Hause gebt und gar nichts habt, lese ich euch was vor.
Mhm.
Und das haben alle fast aber fein gemacht, aber auch wie schön das war und so. Ne? Aber es war halt, ich weiß nicht, ob es überzeugend war. Aber wir haben es zu einem ordentlichen Ende gebracht und mussten das nicht wiederholen. Und dann hatten wir es war jetzt tatsächlich erst vor 2, 3 Jahren, die Situation, dass Anke tatsächlich erkrankt war und wir 2, 3 Veranstaltungen absagen mussten. Und die Veranstalter finden sowas natürlich nicht toll, wenn das ausverkauft ist, da 200 Leute informiert werden muss, findet nicht statt, Karten umtauschen und Geld zurück und ich weiß nicht was. Und der eine Veranstalter hat gesagt, du hast einen Vertrag mit unterschrieben, dann musst du halt lesen.
Mhm.
Und dann dachte ich, ja, in Gottes Namen, dann müssen wir das halt machen. Ab ins kalte Wasser.
Und auf dem Schiff mussten Sie es ja auch alleine machen.
Ja, das war ja wie gesagt vor 3 Jahren und dann bin ich da hingefahren. Das war in Fürstenwalde und es war brillant und gigantisch und die fanden es toll. Ich hatte die ganze Zeit Angst, oh, ich darf nicht zu schnell sein, ich darf nicht unter einer Stunde fertig werden. Und als ich dann fertig war und die trampelten und klatschten und ich guckte zu, waren es 2 Stunden, weil ich überhaupt kein Zeitgefühl hatte. Das musste ich dann wirklich erst lernen, so ein bisschen da irgendwo mich reinzufühlen, wie lange dauert das jetzt eigentlich, was ich hier mache. Aber seitdem mache ich das auch gerne und mit großem Spaß alleine.
Also auch mit Freude dann. Ja, es ist nicht so eine Überwindung.
Nee.
Muss ich jetzt machen, weil...
Nee, ich bin da einmal ins Wasser gesprungen und jetzt liebe ich es.
Okay, schwimmen ist schön.
Ja.
Ja. Ist es nicht für eine Frau leichter in so eine Rolle? Sie machen ja keine Renate Bergmann-Show.
Nee, auf gar keinen Fall. Also es soll keiner erwarten, dass ich da jetzt mit Perücke oder so komme. Sondern ich erzähle erstmal 5 bis 10 Minuten, wer bin ich, warum bin ich hier. Ich habe die Renate erfunden und erzähle so ein bisschen, wie ich dazu kam. Und dann sind sie so ein bisschen erstmal bei mir. Und dann setze ich meine Brille auf und dann lese ich. Und dann lese ich, aber die Bücher sind ja...
eine Renate-Brille?
Nee, eine ganz normale, die ich mittlerweile zum Lesen brauche.
Ja. Und man hat wir nicht, hatten das ja schon, er wird auch älter.
Ja, wir hatten das ja schon. Und man hat ja auf so einer Theaterbühne oder Kinosaal oder wo auch immer auch nicht immer die besten Lichtverhältnisse. Ja. Ich habe mir meine Texte zwar schon mittlerweile alle in Schriftgröße 16 ausgedruckt.
16?
Ja, wow, wunderbar. Aber echt, Sie können sich nicht vorstellen, in was für dunkle Ecken manchmal gesetzt wird.
Okay.
Und zur Sicherheit.
Das stärkt mein Ego. Ich druck's mir immer 14 aus. Fühle mich da mal schon ganz schlecht.
Nee, das ist kein Risiko. Und dann, die Bücher sind ja in einer Ich-Perspektive geschrieben. Mhm. Und dann fange ich an zu lesen und dann hat die Renate ja so ein paar Eigenheiten. Die sagt immer, wissen Sie oder so ganz leichte Anklänge von Berlinern. Mhm. Und das lese ich auch mit. Und deshalb sind die sofort damit einverstanden, dass ich da als Mann jetzt die Frauenrolle lese. Das ist völlig in Ordnung.
Mhm. Aber es ist in Sachsen-Anhalt, da das Berlinern geht?
Die Berlinern, glaube ich, mehr als die Berliner in Sachsen-Anhalt.
Echt?
Ja.
Ja. Aber ist wahrscheinlich im nördlicheren Teil so.
Ja, das gibt
im Süden, also im Süden.
Rheinland. Da geht es dann auch schon ein bisschen an Leipzig ran. Ne?
Genau.
Das ist dann schon anders. Ja. Aber es funktioniert tatsächlich überall. Ich war letztes Jahr auch in Dortmund und es hat auch gut geklappt. Die haben es auch verstanden.
Sind Sie jemals noch allein oder ist Renate immer mit dabei?
Wie gesagt, ich habe auch schon noch ein eigenes Leben und bin ein eigener Mensch. Und Renate ist nicht immer dabei.
Aber auch nicht im Kopf, wo sie dann... Ist ihr Leben Recherche?
Manchmal ja.
Aber nicht immer?
Nicht immer, nein.
Sie können das auch abschalten?
Absolut, ja. Aber wie gesagt, ich nehme das ja auch gerne auf und freue mich ja immer, wenn ich was finde, was ich dann verbraten kann. Also ich laufe ja nicht zwangsläufig rum und sage, ich muss jetzt was recherchieren oder so. Sondern man stolpert über Dinge und denkt, ja, finde ich das jetzt gut? Wie würde es Renate finden? Kann ich es verwerten? Ist unwichtig, also weiter so.
Aber es sagt noch niemand zu dir, ey Thorsten, es ist mal gut mit Renate.
Nee, im Gegenteil.
Im Privaten.
Nee, also im Privaten ist es eher so, dass ich dann mit den Augen rolle, wenn dann irgendwelche Leute immer wieder anfangen und Renate und ja, ich lade dich ein zur Lesung, ich sage Bescheid, wenn es ein neues Buch gibt, aber nur ist auch gut. Ich möchte dann auch nicht ständig darüber reden. Also es reicht mir tatsächlich im Mittelpunkt zu stehen, wenn ich Termine habe, wenn ich Lesungen habe, wenn ich am Büchertisch bin. Ich muss sonst nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen. Ich finde das sehr angenehm, dann auch mal zurückzutreten.
Alle Renate Bergmann-Fans haben gelernt, Renate macht noch ein bisschen. Erstens wird sie nicht älter.
Ja.
Sie wird jetzt nicht sterben.
Nee.
Das ist ja auch schön.
Das ist ja das Schöne bei so einer Kunstfigur. Und selbst Pippi Langstrumpf ist bis heute ein kleines Mädchen, obwohl sie eigentlich schon fast so alt ist wie Renate, glaube ich.
Und Renate ist ja so eine Art so Senioren-Pippi, könnte man schon sagen. Ja.
So. Und deswegen darf die ruhig 82 sein.
Und immer bleiben. Und sie hat immer neue Themen. Jetzt die Sahnetorte auf dem Dorf.
Aber bitte mit Sahne.
Aber bitte mit Sahne. Vielleicht kommt irgendwann die Schönheitsoperation.
Nee, also das ist sowas, ich sage ja Bodenständigkeit, ne? Also da muss ich auch nicht lange überlegen. Sie haben ja gemerkt, wie es gleich aus mir rausschoss. Ne? Ja. Nee, so, das passt alles nicht. Also ich habe da auch schon immer wieder Hinweise oder Vorschläge. Oh, Renate könnte ja mal ins Stripclub gehen. Nein, so, passt nicht, ist nicht. Entweder es stimmt oder es stimmt nicht. Also sie wohnt hier im Herzen und ich weiß sofort, ob es passt oder nicht.
Bodenständigkeit. Vielleicht ist das auch so ein Stück Ostperspektive.
Das kann sein, ja.
Das kann sein.
Wir hatten noch nichts.
No. Wir hatten noch nichts, genau. Noch nichts. Ja, die Renate, die hat schon gescharrt als Reichsbahnerin, ganz bestimmt. Vielen Dank, Thorsten Rode. Ich sage jetzt nicht, vielen Dank, Renate Bergmann.
Danke, dass ich hier sein durfte. Hat großen Spaß gemacht.
Gleichfalls. Mir auch. Dankeschön. Und da wir am Ende eines Podcasts immer einen anderen Podcast empfehlen dürfen, frage ich jetzt einfach mal so, vielleicht hören Sie auch Podcasts?
Ich liebe Podcasts.
Sie lieben Podcasts?
Mein absoluter Lieblingspodcast geht jetzt wieder weiter. Es gibt neue Folgen.
Von?
Bastian Pastewka.
Ja.
Kein Mucks.
Bastian Pastewka ist großartig.
Und zwar gräbt er alte Krimi-Hörspiele aus den Archiven der Rundfunkanstalten der ARD. Und ja, des Deutschlandradios. Gibt es jedes Wochenende oder einmal in der Woche eine Folge, wo er dann dieses alte Krimi-Hörspiel sendet, wo man wirklich staunt, welche Schauspieler, welche großen, renommierten Schauspieler in den 50er, 60er, 70er bis in die 80er sich da in diesen Hörspielen eingebracht haben.
Und was macht Bastian Pastewka?
Er moderiert das so ein bisschen an. Er erzählt so ein bisschen, er greift sich immer so ein Anlass raus oder ein Thema raus, von wegen 125. Geburtstag von diesem Regisseur oder jenem Schauspieler, und erzählt so ein bisschen, was die alles so noch gemacht haben. Oder auch, warum jetzt ausgerechnet dieses Hörspiel, welche Geschichte das hat, ob das aus England kam oder wie auch immer. Und das ist großartig.
Alte Hörspiele mit Bastian Pastewka?
Kein Mucks. Ja, früher, wenn das Radio angestellt wurde, dann hat Oma gesagt, ja, du darfst noch ein bisschen mithören, aber kein Mucks.
Kein Mucks, genau. Kein Mucks. Stimmt, ja. Stimmt. Renate Bergmann würde jetzt sagen, kein Mucks.
Das passt so ein bisschen, ne?
Passt so ein bisschen. ARD Audiothek,
kein
Mucks mit Bastian Pastewka, alte Hörspiele. Empfehlung von Thorsten Rode. Vielen Dank.
Der Sonntagsbrunch. Ein Podcast von MDR Sachsen.